Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort. Kurz und schmerzlos, heute mit Eva Bieringer und mein Name ist Boris Schön. Ja, Eva, schön, dass du da bist. Darf ich dich mal bitten, dich kurz vorzustellen?
Gerne, danke, dass ich da sein kann. Ich bin Eva Bieringer, ich lebe in Wien und Berlin und bin Autorin und Journalistin. In meiner journalistischen Tätigkeit schreibe ich über Reisen und Essen und Bücher, also schöne Sachen. Und in meinen Büchern, das ist jetzt mein zweites gerade erschienen, beschäftige ich mich eher mit schwierigen Themen. Also im ersten ging es um Alkoholmissbrauch bzw. Abhängigkeit, um meine eigene Geschichte. Und in meinem neuen Buch geht es um Frauen und Schmerz.
Ja, mit deinem neuen Buch Unversehrt bist du ja auch heute bei uns zu Gast und es findet dann heute Abend um 19 Uhr eine Veranstaltung statt in Kooperation mit Wissenschaft und Verantwortlichkeit, einem Verein, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten. Darf ich dich mal fragen, seit du jetzt mit dem Buch unterwegs bist, wie geht's dir so? Ist es, was kriegst du für Feedback? Was hattest du für Veranstaltungen?
Das ist jetzt, glaube ich, die vierte oder fünfte Veranstaltung. Die Premiere war in Berlin, dann war ich in Hamburg, zwei Lesungen in Wien. Ja, dann ist es die fünfte. Ja, es ist wie auch beim ersten Buch. Es ist natürlich schön, wenn es dann in die Welt entlassen wird und auch wenn es schon wieder so gefühlt ewig her ist, dass ich es geschrieben habe und bisher sehr gutes Feedback bekommen, vor allem von Frauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich freue mich auch, wenn es Männer lesen, aber es fühlen sich doch eher Frauen angesprochen. Also sowohl Frauen, die mir bei Instagram schreiben oder E-Mails schreiben, als auch die nach der Veranstaltung zu mir kommen und viele haben eine Schmerzgeschichte zu erzählen. Also sei es jetzt Endometriose oder eine andere chronische Schmerzkrankheit oder nur in Anführungszeichen Periodenschmerzen und viele sagen dann so, ich weiß, was du meinst. Also auch ich fühle mich nicht ernst genommen von meiner Ärztin oder von meinem Arzt und mich in meinem Schmerz nicht gesehen. Also scheinbar trifft es schon einen Nerv.
Was war damals der ausschlaggebende Grund, dass du dir gedacht hast, du schreibst ein Buch über das Thema Frauen und Schmerz?
Erst hatte es nicht den feministischen Fokus, den es jetzt hat. Erst habe ich mich mit Schmerz an sich beschäftigt, weil ich selber eine hartnäckige Sehnenscheidenentzündung hatte und gemerkt habe, wie sehr Schmerz in den Alltag eingreift, auch wenn es jetzt keine super schlimmen Schmerzen waren, aber doch so, dass es mich eingeschränkt hat. Dann wollte ich auch die Geschichte meiner Großmutter erzählen, die fast ihr Leben lang unter Schmerzen ohne erkennbaren Ursprung gelitten hat, die auch nicht ernst genommen wurden. Und so hat sich das dann zusammengefügt. Also Schmerz als Phänomen, als biologisches Phänomen, aber dann eben mit diesem feministischen Zugang.
Mir kommt ja vor, das Thema ist jetzt seit so ein paar Jahren, fängt das an, so mehr in der Öffentlichkeit aufzutauchen. Oder ist es
ja, auf jeden Fall. Also angefangen habe ich mit Recherchieren und Schreiben vor eineinhalb Jahren wahrscheinlich. Und jetzt in letzter Zeit sehe ich immer mehr das Thema. Klar, ist natürlich auch die Brille, die ich jetzt sozusagen trage, also mein Blick. Aber ich glaube schon, dass das Thema mehr und mehr in der Gesellschaft ankommt, was ja auch total wichtig ist. Und gleichzeitig zum Beispiel meine Lektorin wollte erst, dass wir die Endometriose rausstreichen, weil sie meinten, ach, das ist doch schon so bekannt und ist doch kein Thema mehr so ungefähr. Und selbst da stelle ich fest, dass viele nicht wissen, was Endometriose ist.
Du hast ja vorher schon gesagt, das ist dein zweites Buch und sonst arbeitest du ja auch vor allem als Journalistin. Wie ist das für dich so? Ist eines von den zweien die Tätigkeit, die dir mehr Freude bereitet oder die du spannender findest? Oder bewegt sich das auf Augenhöhe? Wie kann man sich das vorstellen?
Auf Augenhöhe und ich glaube, das soll auch so bleiben, weil mir wird immer so schnell langweilig. Das heißt, wenn ich jetzt nur journalistisch arbeiten, habe ich ja lange gemacht, das ist in Ordnung, aber selbst da habe ich ja so vielfältige Themenfelder. Ich würde jetzt nicht nur über Essen schreiben wollen, ich würde auch nicht nur über Hotels oder auch nicht nur über Bücher, obwohl ich das auch liebe, schreiben wollen. Und gleichzeitig, wenn ich mich nur mit diesen doch sehr schweren Themen beschäftige, also zum Beispiel vor allem jetzt beim neuen Buch, hat es mich echt runtergezogen teilweise, was ich da so alles erfahren habe und dachte, oh Gott, das ist alles so schrecklich. Also das andere wiederum ist dann ein schöner Ausgleich und ja, ich würde das gleich wichtig beurteilen und auch so weiterhin machen wollen.
Ist es für dich ein anderer Prozess, wenn du an ein Buch rangehst, ein Buchprojekt, als wenn du einen Artikel schreibst oder hast du da andere Herangehensweisen? Der Schreibprozess ist ja doch, denke ich mal, einfach zumindest länger als ein Buch. Also.
Ich überlege gerade, ob ein Buch einfach ein sehr langer Artikel ist. Also ich glaube, bei einem Roman wäre es komplett anders. Habe ich noch nie versucht. Dadurch, dass ich Sachbücher schreibe, ähnelt die Recherche schon der eines Textes. Gleichzeitig gibt es auch in beiden meiner Bücher autobiografische Anteile, die wiederum ja freigeschrieben sind. Also das ist dann eher so ein freies Schreiben. Ich genieße es schon am Buchschreiben, dass ich mal so alles andere ausblenden kann, weil sonst besteht mein Job schon auch sehr viel aus Organisation, ja, E-Mails und Sachen organisieren und Reisen planen und mag ich gerne, aber umgekehrt finde ich es auch total schön, wenn einfach mal nur ein Projekt auf dem Tisch liegt sozusagen und ich mich aus allem anderen mehr oder weniger rausziehen kann.
Nicht auf mehreren Baustellen gleichzeitig, wenn das so schön formuliert. Du hast ja vorher schon kurz gesagt, dass du auch über Gastronomie schreibst, also Gastrokritik. Ich habe da ganz basale Fragen, aber suchst du die Lokale aus, die du testest oder kriegst du da redaktionell Vorschläge oder wie funktioniert sowas?
Testen tue ich nur in Berlin für die Berliner Zeitung. Das sind eigentlich immer meine eigenen Vorschläge. Nicht jeder wird genommen, aber die meisten eigentlich schon. Und andere Texte sind dann eher Porträts über Köchinnen, Köche oder irgendwelche Trendgeschichten. Und bei Reisegeschichten, die oft auch einen kulinarischen Aufhänger haben, kommen die Ideen eigentlich auch fast immer von mir. Also ich bin da schon glücklicherweise sehr frei in der Auswahl. Und ja, es ist ein Traumjob, auf jeden Fall. Weil das sicher vielleicht auch eine nächste Frage gewesen wäre.
Das wäre es jetzt gar nicht, aber meine nächste Frage wäre eigentlich eher die, wie kann man sich das vorstellen? Bestellst du einmal quer durch die Speisekarte oder gehst du fünfmal hin oder wie läuft das?
Ja, lustigerweise habe ich genau darüber einen Text kürzlich für die Berliner Zeitung und für den Standard geschrieben, wie das geht, so wie man als Gastrokritikerin überlebt, so ungefähr. Also erstmal muss ich sagen, ich mache das zum Glück nicht, also jeden Tag sowieso nicht und auch nicht jede Woche. Also das konzentriert sich dann noch sehr auf Berlin. Das heißt, es ist dann so geballt dort. Und in Wien koche ich eigentlich fast immer selber und auch ganz anders, als wenn ich essen gehe. Und wenn ich essen gehe, dann nehme ich mir eigentlich immer jemanden mit, wenn es geht. Und dann, ich muss sagen, dass ich da recht strikt bin. Also die Auswahl treffe ich. Das heißt, es ist auch immer pescetarisch, also kein Fleisch. Und ja, ich sag auch oft so möglichst viel, also lieber kleinere Portionen, dass wir viel probieren können. Wir nehmen die Reste auch immer mit, weil das ist mir schon auch wichtig, dass dann nicht irgendwie groß Food Waste anfällt. Ja, und ansonsten dann einfach durchprobieren.
Die kleineren Portionen würden ja aber dann bedeuten, dass sie vielleicht sogar schon wissen, dass du jetzt zum Testen hier bist. Oder ich habe da so dieses Bild im Kopf von Brust oder Keule mit Louis de Finet, der dann da irgendwie für den Duchement quasi da so agentenmäßig auftritt. So kann man sich das nicht vorstellen, oder?
Ja, also ich klebe mir keine Bärtchen ankleben, ähnlich, aber was da so es gibt ja irgendwie so. Also ich glaube wirklich, dass Leute Verkleidung teilweise haben, aber so famous bin ich jetzt nicht, ne? Also ja, also ich reserviere jetzt auch nicht unter falschen Namen oder so, ne? Also ja, ich.
Für Meier.
Ja, ich glaube, so arg ist es dann doch nicht, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche dann auch checken, allein weil ich mit meiner riesen Kamera komme und irgendwie so ein bisschen Aufstand, also was ist Aufstand, aber so 1000 Sonderwünsche, dann können wir bitte dies und das, dass vielleicht mancher schon denkt, so, ah, das ist zumindest eine Bloggerin. Aber ja, also so einen Kopf mache ich mir da eigentlich nicht drum.
Da ist vielleicht das Internetzeitalter dann ganz angenehm, weil es so viele Leute gibt, die über so viele Sachen berichten, dass es dann vielleicht nicht mehr diesen Fokus gibt.
Voll, voll. Und ich muss auch sagen, vor allem in Berlin sind es auch oft Pressedinner, ehrlich gesagt. Also was auch, wo auch dann natürlich Kolleginnen hingehen und wo völlig klar ist, die Person ist von der Zeitung und die von dem Medium. Also ja, so top secret ist es nicht.
wie du ja vorher auch schon gesagt hast, du hast ja einen Artikel im Standard geschrieben über die unterschiedliche, ich habe den auch gelesen, über die unterschiedliche Lebenserwartung von Gastrokritikern zu Gastrokritikerinnen. Jetzt meine Frage, wie geht's denn gesundheitlich Severin Corti als der Standard-Testescher?
Sehr gute Frage. Ich kenne ihn nicht persönlich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich möchte ihn unbedingt mal kennenlernen. Also wenn du das hörst, Severin Corti, bitte sag, wann wir essen gehen. Ich glaube, er ist total witzig und ich höre immer, dass er sehr viel bestellt. Also ich glaube, er bestellt wirklich so die ganze Karte. Wie viel er dann davon isst, keine Ahnung. Ob er sich auch Doggy Bags geben lässt, wir wissen es leider nicht. Aber vielleicht finde ich es raus und dann reiche ich die Info nach.
Also ich habe mir heute ein Foto von ihm im Internet angesehen. Er wirkt so gesundheitlich relativ stabil auf dem Foto.
Ja, ich glaube schon. Ja. Also auch gut, der geht sicher öfter essen, testen, also Restaurants testen als ich. Aber ich glaube, so wie dieser New York Times Gastrokritiker, der ja damals der Aufhänger für den Artikel war, also ich glaube, so extrem betreibt es niemand, der dann teilweise in zwei Restaurants am Abend war und fast jeden Tag die Woche. Und klar, dass man daran zugrunde geht. Also das würde ich aber auch nicht wollen, da hätte ich keine Freude mehr an meinem Job.
Ja, denke ich mir. Ja, danke. Die 10 Minuten sind eh schon vorbei. Zum Schluss habe ich wie immer eine Frage. Hast du einen Literatur- oder einen Buchtipp für unsere Zuhörerinnen, den du übergeben kannst?
Unbedingt. Also erstmal möchte ich auch noch eine Lanze für Bibliotheken brechen, weil ich werde immer oder oft komisch, das ist komisch, aber irritiert oder überrascht angesehen, wenn ich sage, dass ich mir immer alles ausleihe. Also ich denke, es ist doch der beste Deal der Welt. Ja, du hast einen Ausweis und es ist jedes Buch zu bestellen und kannst es wochenlang haben. Also ich liebe Bibliotheken und gehe da ganz oft hin. Und ich habe 2 Buchtipps mitgebracht. Einmal von Ruth Maria Thomas. Das lese ich jetzt gerade. Die schönste Version. Da geht es um Partnerschaftsgewalt. Also ein total wichtiges Buch in Romanform. Auch sehr, mich trifft es ziemlich auf eine nachhaltige Art. Und ich glaube, es ist ein total wichtiges, lesenswertes Buch. Und dann von Theresa Bücker, Alle Zeit. Das ist ein Sachbuch, in dem es um die Zeitpolitik geht. Also, dass Zeit eben nicht gleich verteilt ist in unserer Gesellschaft oder ein sehr politisch aufgeladenes Thema ist. Auch wieder mit einem recht feministischen Zugang, dass Frauen generell weniger über ihre Zeit verfügen können als Männer, Mütter noch mehr, als kinderlose Frauen und so weiter. Also, es ist ein total, augenöffnendes Buch, was einen sicher auch noch lange begleiten wird.
Ja, vielen herzlichen Dank und ich freue mich jetzt schon sehr auf den heutigen Abend und auf ein spannendes Bühnengespräch.
Ich mich auch. Danke fürs Dasein.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.